vor allem, wenn man sich Studien anschaut und man weiß, dass Diversität einfach wichtig ist. Und vor allem, wenn man das Ziel hat, mit Technologie das Leben von Menschen zu verbessern, dann will man das doch von möglichst allen im Best Case verbessern, nicht nur von einer kleinen Gruppe.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts Global Goals des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Heute bei uns zu Gast ist Lisa Marie Fassl, eine echte Vollblutunternehmerin, eine der Gründerinnen und bis vor kurzem auch CEO von Female Founders. Und das ist die schnellst wachsende Community zum Thema Female Entrepreneurship in Europa. Diese Community hat sie aufgebaut. Seit Oktober 2022 ist sie auch Managing Partner des erst kürzlich gestarteten Fonds Fund F, der ausschließlich in Startups investiert, die mindestens eine Gründerin an Bord haben. Darüber hinauf ist sie Vice President der Austrian Angels Investors Association und an verschiedenen Hochschulen als Lektorin tätig. Seit 2020 schaffte sie es sogar auf die Forbes Under 30 Liste, die die spannendsten Menschen unter 30 auszeichnet. Liebe Lisa, das war jetzt eine ganze Menge, was du in deinen jungen Jahren, bis erst Anfang 30, alles schon hinter dir hast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns dabei zu sein.
Danke für die super nette Einleitung und die lieben Worte.
Lisa, du hast begonnen, gestartet an der Uni in Graz, bist da in die Startup-Szene reingekommen, hast dann mehrere Unternehmen mitgegründet. Erzähl mal so von deinen Anfängen, von deinem Werdegang, wie hat sich das alles so ergeben?
Ehrlicherweise als kompletter Zufall. Ich habe hauptsächlich deshalb BWL studiert, weil ich mir gedacht habe, dass eine Karriere in der Unternehmensberatung mein Lebensziel ist. Ich wollte also immer zu einem der großen Beratungshäuser, ehrlicherweise. Und habe mir gedacht, okay, BWL ist dafür die beste Voraussetzung. Und der Grund, warum ich das machen wollte, also warum ich gerne in die Beratung wollte, war in Wirklichkeit der Lifestyle. Auf der einen Seite dieses, okay, du fliegst am Montag in der Früh wohin und dann kommst du irgendwie am Freitag wieder zurück und bist nie so hands-on im Unternehmen drinnen, sondern immer nur beraten. Das hat mich total angesprochen. Und ich habe dann relativ schnell meinen Bachelor gehabt und mir dann überlegt, okay, wie schaffe ich das denn, ins Consulting zu kommen? Und ich muss was neben der Uni machen. Und ich habe dann durch Zufall ein Startup-Event organisiert und dann den direkten Vergleich zwischen der Beratung und der Startup-Welt gehabt und eben wieder diesen, nicht nur Lifestyle, sondern diese Einstellung zur Welt und wahrscheinlich generell zu Karriere und Business. Da habe ich gedacht, okay, die Startup-Szene spricht mir doch deutlich mehr an, weil diese Energie und diese Passion und diese Freude, die die Menschen haben, die Unternehmen gründen und diese Überzeugung, dass sie was Positives zur Welt beitragen können, das ist irgendwie cool und das ist was Neues. Und wenn ich mir schon aussuchen kann und diese Freiheit auch habe, mir zu überlegen, okay, wie will ich denn in Zukunft leben und arbeiten, dann finde ich das deutlich ansprechender. Und so bin ich durch Zufall in die Startup-Szene gekommen und dann damals, also das war 2012, war die Szene noch deutlich kleiner als jetzt. Das heißt, man hat die relativ schnell mal vernetzen können, Leute kennengelernt, unterschiedliche Optionen in Wirklichkeit gehabt und so hat eines das andere ergeben. Und irgendwann war es dann bei mir selber so weit, dass wir eben gegründet haben, was ich mir ehrlicherweise nie gedacht hätte, dass ich Unternehmerin werde oder mal.
Also dir wurde das nicht in die Wiege gelegt quasi?
Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Meine Familie ist, ich will nicht sagen null unternehmerisch, aber wahrscheinlich close to null unternehmerisch und haben wirklich gar keinen Bezug zu Startups, denen auch nicht zu Technologie. Und auch nicht zu Unternehmertum. Also das heißt, da bin ich wirklich exotisch unterwegs. Der Rest meiner Familie ist tatsächlich eher in gesundheitsnahen Berufen aktiv. Ja.
Was macht denn für dich so ein Startup aus? Ich meine, heute ist ja oft so, dass man sich schon wundert, was als Startup tituliert ist. Was ist es für dich, die Definition?
Also es muss was Neues, Innovatives, oftmals was Disruptives sein. Das ist echt was wirklich Dinge, Branchen, Prozesse etc. komplett verändert. Es ist klarerweise neu, das heißt, es ist ein junges Unternehmen, es ist technologiegetrieben und was vor allem wichtig ist bei der Definition von einem Startup ist das Wachstumspotenzial. Das heißt, wie schnell kann dieses Startup auch groß werden? Der Fachbegriff dafür ist, wie skalierbar ist es? Das heißt, das sind so die Punkte und damit geht halt oft dieser verstärkte Kapitalbedarf einher. Das ist echt dieser Bedarf einfach externes Kapital über Business Angels, Venture Capital Fonds, später mal Private Equity etc. aufzunehmen, um eben dieses Wachstum zu finanzieren.
Wir haben uns ja schon kennengelernt damals über Female Founders, einem Startup, das europaweit quasi ein Netzwerk aufgebaut hat für Frauen in der Startup-Szene. Und du stehst ja auch wirklich als Person total für dieses Female Empowerment. Sagst auch, du bist Feministin. Was hat dich zu dieser Gründung von Female Founders damals bewegt?
Also ehrlicherweise, wenn du mir wahrscheinlich vor auch 10, wenn ich 12 Jahren gefragt habe, ob ich Feministin bin und ob man irgendwie was speziell zum Thema Frauen machen muss, um sie zu unterstützen, hätte ich gesagt, na, weil wir sind eh alle gleich und wir haben alle die gleichen Chancen. Ehrlicherweise hat sie dann vor allem mit dem Berufseinstieg und auch der stärkeren Aktivität in der Start-up-Szene mein Bild dazu total geändert, weil auch wenn wir vielleicht am Papier gleichberechtigt sind und in der Theorie oder wir uns gern einreden, dass es die gleichen Chancen für Männer und Frauen gibt, ist es einfach de facto nicht so, weil es immer noch eine strukturelle Benachteiligung gibt. Und der Grund, warum wir Female Founders gestartet haben oder der Auslöser war, dass wir einfach jahrelang erlebt haben, dass meine Co-Gründerin und ich in der Minderheit waren bei Startup-Events. Das hat sich Gott sei Dank mittlerweile ein bisschen gebessert, aber vor 10 Jahren waren wir da, also so die Frauen an einer Hand abzählen können, die bei den Events sind. Vor allem die, die dann tatsächlich auch selber gegründet haben und vor allem nur weniger Frauen wirklich auch eine Finanzierung gekriegt haben für das, was sie tun. Und jetzt gedacht, das ist irgendwie komisch, oder? Weil die Startup-Szene ist per Definition eben jung, innovativ, denkt Wirtschaft anders, will Sachen anders machen. Und in Wirklichkeit werden die gleichen Muster reproduziert, die wir eigentlich schon seit Jahrzehnten kennen. Was sagt das hier? Das ist eigenartig, vor allem wenn man sich Studien anschaut und man weiß, dass Diversität einfach wichtig ist. Und vor allem, wenn man das Ziel hat, mit Technologie das Leben von Menschen zu verbessern, dann will man das doch von möglichst allen im Best Case verbessern, nicht nur von einer kleinen Gruppe, die sehr homogen ist, meistens sehr männlich und wahrscheinlich einen ähnlichen Background hat, in der gleichen Uni studiert hat, etc. Und das war so ein Hintergedanke, oder in Wirklichkeit eine Beobachtung, die wir länger gehabt haben, aber ehrlicherweise der Schritt, um Female Founders zu starten, und das war 2016 damals noch als Verein, ist dann ehrlicherweise durch einen externen Tritt in den Allerwertesten gekommen, weil wir Zufall hat der Kurier mitgekriegt, dass wir überlegen, so ein Netzwerk zu starten, und hat uns dann einfach Fragen zu dieser Idee geschickt und zu diesem Netzwerk und gefragt, wann denn das erste bzw. nächste Event ist. Und das war dann für uns so dieses, okay, gut, da
offensichtlich. Wir müssen jetzt schnell eins organisieren quasi.
Genau, ja, das war echt innerhalb von 48 Stunden war die Website da, das erste Event organisiert und irgendwie ein riesen Feature über 3 Seiten im Kurier am Sonntag. Und das war für uns irgendwie so der Beweis, okay, da gibt's Interesse. Und dann ist es wahnsinnig schnell gegangen. Also da waren innerhalb von 3 Events 150 Frauen bei unseren Events, die halt teilweise aus Prag, Budapest etc. nach Wien kommen sind, nur für dieses Event. Wenn man sagt, okay, dieser Proof of Market, wie man so schön sagt in der Startup-Szene, das heißt, das Interesse am Markt ist einfach da für das, was wir tun. Wir machen das weiter und haben dann angefangen, Bootcamps zu machen, Mentoring-Programme etc., bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, entweder wir machen das jetzt gescheit und Vollzeit oder wir lassen es bleiben, weil bis 2020 war Female Founders in Wirklichkeit ein Nebenprojekt. Mhm.
Und heute, wie ist heute, wie stellt sich das heute dar?
Also ehrlicherweise für uns ist es, wie es wahrscheinlich bei so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist, der Hauptteil unseres Lebens, weil da wirklich sehr viel Energie, Zeit etc. reingeht, nicht nur von uns als Gründerinnen, sondern auch von einem mittlerweile 15-köpfigen Team tatsächlich. Wir haben nämlich 2020 den Schritt in das Vollzeitunternehmertum, wenn man so will, gewagt. Das ist wirklich erster Arbeitstag, 1. März 2020. Wir wissen, dass 2 Wochen später passiert ist. Mhm. Das heißt, das war schon mal die erste Nahtoderfahrung, die wir irgendwie so gehabt haben, die wahrscheinlich wichtig ist, im Unternehmertum. Genau, in Wirklichkeit in den letzten 2,5 Jahren eben Female Founders zu dem skaliert, was es jetzt ist, diese Community von aktuell 65.000 Frauen aus ganz Europa, diesem mehrköpfigen Team und einem Unternehmen, das einfach profitabel ist, sich selber trägt, komplett aus dem eigenen Cashflow finanziert ist und eben mittlerweile ein Ökosystem abbildet, dass Frauen von dieser ersten Idee, Startups sind interessant zu, okay, ich fange an, in einem Startup zu arbeiten, so, ich gründe mein eigenes Unternehmen und dann früher oder später auch, okay, ich investiere wieder zurück ins Ökosystem begleitet. Dann machen wir unterschiedliche Programme für sehr frühphasige Startups, die Finanzierung suchen, für Frauen, die in Führungspositionen in Technologieunternehmen sind und jetzt eben auch diesen Fonds als letzter quasi Puzzlestein zu diesem ganzen Ökosystem, weil wir einfach sehen, dass Kapital extrem ungleich verteilt ist in Europa, auf der einen Seite auf der Investoren- und Investorenseite. Und auch auf der anderen Seite in die Unternehmen, die investiert werden, weil mehr als 90% vom gesamten Kapital in Europa in rein männliche Teams geht.
Was glaubst du, welche weiteren Schritte sind notwendig, damit auch diese Startup-Welt chancengerechter wird, beziehungsweise damit man den Frauen den Einstieg in diese Welt erleichtert?
Also ich glaube, auf der einen Seite, gerade wenn es um den Einstieg geht, ist es noch immer ein riesen Image-Thema. Weil ich glaube, wenn wir an Startup denken oder an die Gründerinnen und Gründer von Startups, denkt man halt oft noch immer an irgendwie so diesen prototypischen Mark Zuckerberg-Typen, der irgendwie in seinem Hoodie und Sneakers. Mit einer Jeans und irgendwie, genau, Sneakers oder Adiletten daherkommt, einen Background eben an einer bestimmten Uni hat und klare Netzwerke. Und ich glaube, da muss man mal zeigen, dass Unternehmertum auch weiblich sein kann und dass es viele Frauen gibt, die auch in dieses Risiko gehen, die auch wachsende Unternehmen bauen und die das auch gern machen und Spaß daran haben. Also ich glaube, das ist mal dieser eine, dieser Imagepunkt. Das zweite, und das sind wir bei einem strukturellen Thema, eher der Zeitpunkt von Unternehmensgründung, fällt sehr oft mit dem Zeitpunkt von Familienplanung oder dem Start einer Familie zusammen. Und da haben wir in Zentraleuropa, also gerade im deutschsprachigen Raum, einen massiven Nachteil, weil es gibt zu wenig Kinderbetreuungsplätze in den Themen, die wir alle kennen. Das Thema Karenzzeiten ist ein schwieriges und als Unternehmerin oder Unternehmen ist das Thema Karenz sowieso deutlich schlechter geregelt als in einem Angestelltenverhältnis. Also das heißt, das sind so diese Rahmenbedingungskomponenten, würde ich sagen. Und ich meine, natürlich haben wir noch immer Ausbildungsthemen, wie sehr ist Entrepreneurship an Schulen tatsächlich präsent, wie attraktiv sind MINT-Fächer etc. Also das ist quasi mal alles, was passiert bis zu der Phase, dass man tatsächlich Unternehmerin wird. Und ich glaube, als Unternehmerin selber, eben ist es noch immer das Kapitalthema vor allem, das ist ein schwieriges ist, weil, und das haben wir auch selber in unserem Fundraising, also als wir das Kapital für den Fonds eingesammelt haben, erlebt, kriegt man halt schon auf die Frage, wenn man große Visionen hat, ob man das denn wirklich kann und ob man sich das zutraut oder sich nicht übernimmt als Frau. Ja. Und es gibt so Studien, die das beweisen, wenn man als Mann genau die gleiche Storyline erzählen würde, kriegt man quasi Applaus für das große Denken, für den Mut und für den Enthusiasmus, den man reinbringt. Mhm. Und ich glaube, diesen Bias in der Wahrnehmung, den haben wir alle zu einem gewissen Grad. Aber die Frage ist halt, wie geht man mit dem Bias um und kann man den ausblenden? Also ich glaube, das sind so die allerzentralsten Themen. Ne?
Du hast im Oktober letztes Jahr gemeinsam mit deiner Co-Founderin Nina Wöss den Venture-Kapital-Fonds FundF gestartet, der ausschließlich in Startups investiert, die mindestens eine Gründerin mit an Bord haben. Erzähl uns mal so die Idee des Fonds, was da dahinter steckt und wie ihr das angegangen seid.
Sehr gern. Also ehrlicherweise rede ich wahnsinnig gern über den Fonds, weil wir einfach gemerkt haben, was das für ein Meilenstein nicht nur für die österreichische Startup- oder Venture-Capital-Szene ist, sondern tatsächlich auch in einem größeren Kontext. Also was wir machen, ist ein ganz klassisches Venture-Capital-Fonds-Business, wenn man so will. Und es gibt Gott sei Dank mittlerweile ein paar Fonds in Österreich, die da ähnlich strukturiert sind. Das heißt, wir haben Kapital eingesammelt von auf der einen Seite institutionellen Investoren. In unserem Fall ist das die Austria Wirtschaftsservice und die Raiffeisen Landesbank Steiermark. Und vielen Privatpersonen. Das heißt, das sind Business Angels wie Hansi Hansmann mit dabei, die Gründer von Busu und Grantastic, die an diese Investment-These, das heißt, daran glauben, dass wir in Teams mit mindestens einer Frau investieren und dass die einfach nachhaltig besser performen und entsprechend diesen Fonds irgendwann zurückerwirtschaften. Das heißt, wir haben jetzt 12,4 Millionen eingesammelt, sind auch weiter im Fundraising bis Ende des Jahres und investieren dieses Kapital, das wir sammeln, in Teams, die genau diese Faktoren vom Startup erfüllen, das heißt, die entsprechendes Wachstumspotenzial haben, die technologieorientiert sind, digitale Geschäftsmodelle haben, mindestens eine Frau und in unserem Fall auch tatsächlich Innovation schaffen und Probleme lösen, die reale Menschen haben. Das heißt, uns geht es nicht um minimale Prozessoptimierungen, sondern uns geht um, wir sagen immer, Real-Life-Problems, die auch tatsächlich Menschen haben, weil, das ist unsere persönliche Meinung, wir sind halt an einem Punkt in der Weltgeschichte angekommen, wo wir uns wirklich überlegen müssen, wie schaffen wir es denn in den nächsten 20, 30, 50, 100 Jahren irgendwie noch gut zusammenzuleben, gut auf diesem Planeten zu leben. Das heißt, wir haben eine Impact-Komponente bei unserem Fonds mit dabei und investieren entsprechend gern in Themen, die mit Gesundheit zu tun haben, mit Finanztechnologie, alles, was in die Richtung HR, Education und Talent Management geht und Klimatechnologie.
Und jetzt hast du schon vorher ein bisschen angemerkt, dass die Investorensuche für Frauen sich dann auch anders gestaltet oder dass Frauen mit derselben Idee anders wahrgenommen werden. Was sind denn deine Erfahrungen? Was ist da so unterschiedlich und welche vielleicht klassischen Rollenbilder haben da auch Einfluss drauf?
Ja, also ehrlicherweise, wir arbeiten jetzt wirklich schon lang mit Gründerinnen zusammen und wenn die uns irgendwie erzählen, dass sie im Fundraising Fragen kriegen wie, ja, wie schaut denn das mit der Familienplanung aus, hast du vor, schwanger zu werden, bist du in einer Partnerschaft, bin da, ja okay, das muss aber die Ausnahme sein und das ist ein Einzelfall. Ehrlicherweise nach unserem Fundraising und den Gesprächen, die wir jetzt mit unseren potenziellen Portfoliounternehmen haben, ist es tatsächlich an der Tagesordnung. Also das heißt, das ist nur immer ein Erlebnis, also das ehrlicherweise, ich glaube, man muss das zu einem gewissen Grad mit Humor nehmen, weil sonst zerbricht man möglicherweise dran, wenn man ständig solche Fragen gestellt kriegt. Aber das ist an der Tagesordnung leider. Und dass das absolut inkorrekt ist, ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Ich versuche nur mal zu denken, okay, die Menschen haben good intentions etc., aber manchmal ist es wirklich grenzwertig. Also ich glaube, das ist so das eine, weil diese Fragen kriegt definitiv kein Startup-Gründer oder auch kein Manager von einem Venture Capital Fonds, aber dann irgendwie vorher soll mal Kinder zu bringen. Oder wie das so mit seiner Fruchtbarkeit ausschaut. Also das ist das eine. Genau, das zweite ist eine Frage, die auch ganz oft kommt, ja, könnt ihr das denn eigentlich? Also sowohl auf Startup-Seite als auch bei uns, weil ja, das ist ja so komplex, dass du machen und denken, also ja, okay, wir haben die letzten 10 Jahre in der Startup-Szene verbracht, die Nina war 8 Jahre lang bei Speedinvest. Wir haben in den letzten Jahren ein Geschäftsmodell aufgebaut, das darauf basiert, dass in Startups investiert wird, die wir vorher ausgesucht haben. Also ja, ich glaube, wir können prinzipiell beurteilen, ob was ein spannendes Geschäftsmodell ist oder nicht. Plus wir haben diese Erfahrung als Gründerinnen einfach selber gemacht, wie das ist, ein Unternehmen aus dem Nichts aufzubauen und das dann auch zu einem gewissen Grad zu skalieren. Also das sind so die Themen, die uns begegnet sind. Die stehen für Gründerinnen, wie gesagt, an der Tagesordnung. Ich glaube, im Kontext von vielen Startup-Gründerinnen ist das nochmal dramatischer, als wo wir tatsächlich Geschichten hören von Frauen, die irgendwie ganz explizit sich auch schriftlich committen müssen, nicht schwanger zu werden in nächster Zeit. Mhm. Also wenn man sich das überlegt, ich erzähle das jetzt irgendwie so als quasi normale Geschichte, aber das ist einfach arg, wenn man sich das gut überlegt, dass das einfach für einen Einschnitt ist und für eine Frechheit und für eine Ungleichbehandlung des Tages. Und ich glaube, dass sie das tatsächlich nur ändert. Ich glaube nicht, dass es sich von heute auf morgen ändert, ehrlicherweise. Auf der einen Seite, wenn man eben drüber redet und Leute aware macht, dass das einfach nicht okay ist. Und auf der anderen Seite, wenn mehr Frauen tatsächlich anfangen zu investieren. Weil ich glaube, Frauen haben da schon einmal einen anderen Zugang dazu, haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht und bewerten und verstehen auch Geschäftsmodelle ehrlicherweise anders. Weil ja, es gibt Themen, die vielleicht frauenspezifisch sind, alles was mit dem Thema Femtech, also alles was Gesundheitstechnologie mit Fokus auf Frauen ist, zu tun hat, weil ja, das ist die Zielgruppe. Und ich glaube, wenn sie die Investmentseite ändert, wird sich auch die Finanzierungsseite für Startup-Gründerinnen definitiv verändern. Und das merken wir jetzt schon, dass wir entsprechend gefragt sind als Investorinnen für viele Startups, weil sie sagen, okay, sie wollen genau diese Kombination in Wirklichkeit haben, die man mitbringt. Aber ich glaube, auch auf Business Angel Seite kann man da einiges verändern. Oder wenn man sagt, okay, man hat Kapital und investiert das beispielsweise in den Fonds und möchte sowas beitragen.
Du hast ja, also du hast vorher gesprochen von diesem das strukturellen Thema auch, was natürlich auch damit zusammenhängt, in welchem Alter die Frauen dann genau sind, Thema Familiengründung und so weiter, was ja auch ein durchaus politisches Thema ist, wo man agieren kann. Und du hast ja ein Jahr lang oder so einen Ausflug gemacht quasi als Start-up-Beauftragte im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Jetzt ist es spannend, wenn man so aus dem Unternehmertum kommt und mal da reinschnuppert ganz tief in ein Ministerium. Wie hat dir dieser Ausflug gefallen?
Spannende Frage. Also ehrlicherweise, wenn ich nicht so begeistert von dem, was ich mache und von meiner unternehmerischen Karriere, würde ich mich wahrscheinlich tatsächlich politisch engagieren, weil ich glaube, oder sagen wir so, in Österreich hat man den Eindruck, dass es irgendwie sehr gewünscht ist und en vogue ist, sich über alles zu beschweren und immer nur zu jammern und vor allem Politik zu kritisieren. Zu einem gewissen Grad hat das natürlich seine Berechtigung und ein bisschen jammern ist eh immer nett. Aber ich glaube, man muss halt schon auch sich überlegen, was kann ich tun und was kann ich beitragen. Und ich glaube, Politik ist halt wirklich eine wunderbare Form, um einfach tatsächlich was zu verändern, weil ja, es setzt unseren Rahmen, in dem wir zusammenleben, in dem wir wirtschaftlich agieren, in dem wir viele Dinge machen. Und ich glaube, es wird wahnsinnig smarte Menschen draußen geben, die in Wirklichkeit wahnsinnig gut geeignet werden für Politik. Also ich hoffe, dass ich auch eine der Personen bin, die dafür geeignet ist. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, nach diesem einem Jahr oder 2 Jahren, bis dann auch mit dem Startup-Komitee waren, ist es tatsächlich was aus meiner Sicht entweder gescheit oder gar nicht gemacht. Und ich bin wahrscheinlich so eine Person, die erkannt hat in den letzten Jahren, dass man Sachen entweder voll oder eben gar nicht macht, weil wenn man irgendwie so mit einem Bein dort ist und mit dem anderen, dann macht so eine Frau ehrlicherweise nicht happy und das ist einfach ein riesen Zeit-Commitment am Ende des Tages. Aber ich glaube, langfristig haben wir alle eine Verantwortung, da was zu tun und wie gesagt, nicht nur zu jammern, sondern uns tatsächlich zu engagieren. Also ich kann ganz ehrlich auch von mir sagen, also da waren viele Learnings mit dabei. Ich verstehe jetzt wahrscheinlich auch Politikerinnen und Politiker besser, warum manche Dinge nicht umgesetzt werden, auch wenn wir sie uns wünschen. Am Ende des Tages ist es halt aber so, dass wir, glaube ich, vor den größten Herausforderungen seit langem stehen und dass wir einfach starke Entscheidungen brauchen, die wahrscheinlich nicht unbedingt immer populär sind, aber die einfach sichern, dass wir einfach auch unseren Wirtschaftsstandort gut positionieren können. Und ja, ehrlicherweise diesen Mut würde man wahrscheinlich stärker wünschen von Menschen.
Also das ist quasi, jetzt war nämlich meine nächste Frage, was es brauchen würde, damit sich mehr bewegt. Also auch Mut, eine neue Mutkultur, eine neue Herangehensweise. Das ist so dein Learning aus dem?
Voll Mut. Ja, wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad ins Risiko zu gehen und Entscheidungen zu treffen, weil ich habe das Gefühl, wir orientieren uns immer im Außen. Was machen andere? Wie lange dauert das? Muss man das so machen oder nicht? Und wir sind immer sehr zufrieden damit. Und wir, das meine ich jetzt gar nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch gesellschaftlich, wir sind ganz gerne in Österreich damit zufrieden, dass wir eh nicht ganz so schlecht sind und eh quasi nicht an der letzten Position in einem Ranking sind. Und ehrlicherweise, gerade als unternehmerische Person versucht man wahrscheinlich immer bestpositioniert zu sein. Und ich glaube, diese Ambition würde mir ehrlicherweise wünschen, dass wir sagen, okay, unser Anspruch ist es nicht schlechter als alle anderen zu sein, sondern einfach besser zu sein als viele andere Länder. Und ja, und das ist jetzt das Thema, mit dem ich mich beschäftige, im Thema Startup und Gründungspolitik einfach Vorreiter zu sein und ja, zu ermöglichen, dass man innerhalb kürzester Zeit gründen kann, um uns ein Beispiel an Estland zu nehmen, mit wenigen Kosten verbunden, oder dass wir beteiligungsfreie Beträge haben, damit einfach Kapital in die Systeme kommt und das nicht nur in Themen investiert, die gesellschaftlich gar keinen Mehrwert haben. Aber dazu gehört es halt auch dazu, dass man nicht überall beliebt ist. Aber ich glaube, der Job eigentlich von unseren Vertreterinnen und Vertretern sollte jetzt nicht sein, bei allen beliebt zu sein, auch wenn die nächsten Wahlen irgendwann kommen, sondern einfach gute Entscheidungen für das Land zu treffen und das langfristig zu denken.
Und auch vielleicht die Wochen dazwischen zu nutzen, das habe ich auch mal so gesagt, wir wählen ja nicht jeden Sonntag und dazwischen gibt es ganz viele Sonntage, an denen wir nicht wählen. Und in der Zeit muss man halt dann auch wirklich die richtigen Dinge tun. Du hast vorher auch erwähnt, Frauen weniger Risikobereitschaft. Wie könnte man, was könnte man da, wo kann man da ansetzen, dass Frauen vielleicht auch ein bisschen mehr ins Risiko gehen oder in die Bereitschaft mutiger werden?
Ich glaube, das ist leider wie bei so vielen Sozialisierungsthemen echt eins, das sehr früh ansetzt. Aber ich glaube, da können wir einen Beitrag leisten, wenn wir uns halt anschauen, wie Mädchen und Buben in vielen Fällen, ich glaube, es gibt viele, viele Ausnahmen dazu, aber wahrscheinlich doch noch immer in der Mehrheit sozialisiert und erzogen werden, dann ist das einfach ein Unterschied, weil ja, Mädchen sind brav und ruhig und angepasst und versuchen am besten nicht aufzufallen und irgendwie organisiert, strukturiert, leise zu sein. Und das ist halt nicht unbedingt, also das sind einfach nicht die Voraussetzungen, die man als Unternehmerin beispielsweise braucht oder um mutige Entscheidungen zu treffen, weil was ich da brauche, ist ein bestimmtes Selbstwertgefühl und ja, ein bestimmtes Selbstbewusstsein, um einfach Entscheidungen zu treffen, aber dann gleichzeitig auch mit dem Risiko umgehen zu können und mit der Verantwortung, weil Unternehmertum ist ja nicht nur mit Mut, sondern auch mit viel Verantwortung verbunden und die muss ich mir halt dazu trauen und die muss ich ertragen wollen. Mhm. Und ich glaube, wir sollten generell schauen, dass wir unsere Bevölkerung dazu, ich will nicht sagen erziehen, weil das Wort ist irgendwie ein bisschen banal in dem Kontext, aber dazu ermutigen, einfach selbst ermächtigt zu denken und selber Entscheidungen zu treffen und nicht nur Menschen auch in unserem Schulsystem oder Bildungssystem heranwachsen zu sehen, die sich auf andere verlassen und die irgendwie Verantwortung komplett abschieben, weil es wird halt langfristig rausgehen. Und am Ende des Tages ist halt jede Person für das eigene Leben verantwortlich. Und es gibt ja dieses Zitat, und da kann man darüber streiten, ob das so ist oder nicht, aber life is a single player's game. Das heißt, man muss halt schon mit sich selber eben beschäftigen und mit sich selber wahrscheinlich im Reinen sein und sich selber vertrauen, um eben diese Entscheidungen und ein selbstermächtigtes Leben zu bauen. Und ich glaube, das sind halt essentielle Skills, die uns eigentlich aberzogen werden, ehrlicherweise. Und das sehr, sehr früh. Und das ist eigentlich schade. Und ich weiß, dass wir jetzt nicht von heute auf morgen Gesellschaft verändern können. Das ist ein Prozess, der lange passiert. Aber ich glaube, jede und jeder von uns kann sich überlegen, was gehen wir denn an die nächste Generation weiter? Sind das jetzt die eigenen Kinder, sind das Patenkinder, Neffen, Nichten etc.? Und wie kann man da einen positiven Einfluss haben und einfach ein gutes Vorbild sein und diese nächste Generation irgendwie ermutigen und ermächtigen, Dinge zu machen, um sie positiv zu bestärken, indem sie tun und nicht ständig auf Fehler hinzuweisen.
Du hast wahrscheinlich immer diesen Mut gehabt oder hast auch einfach vielleicht auch deine Chancen genutzt, die sich dann ergeben haben, weil du hast dir am Anfang gesagt, es haben sich manche Dinge einfach so ergeben und hast es damit sogar jetzt auf die Forbes Under 30 Liste, so die wichtigsten Entscheider unter 30 quasi geschafft. Welchen Stellenwert hat diese Auszeichnung für dich?
Das ist eine harte Frage, weil ich hole kurz aus, er hat gesagt, dass du mutig etc. Also ehrlicherweise, ich glaube, Menschen, die mich kennen, vor allem aus meiner Schulzeit und den Anfängen der Unizeit, die wissen, dass ich eigentlich eine komplett oder gefühlt sehr, sehr andere Person war. Also ich war wirklich nie die Person, die sich irgendwie in die erste Reihe gesetzt hätte und aufgezeigt hätte, um eine Frage zu beantworten, wenn die Lehrerin oder Lehrer oder Professorin oder Professor gestellt hat. Also wirklich nie. Das war mir immer total unangenehm, obwohl ich die Antwort wusste. Und das ist wahrscheinlich so zu einem gewissen Grad typisch weiblich, weil man weiß zwar die Antwort, aber traut sich irgendwie nicht, was zu sagen, weil einem eben der Mut fehlt und der Glaube, dass man es eh weiß. Weil ich habe halt ständig daran gezweifelt, ob das wirklich so ist und Sachen hinterfragt. Und da war die Startup-Szene für mich irgendwie so ein totaler Game-Changer, der mir einfach ermutigt hat, so zu sein, wie ich vorher gesagt habe, die anderen Leute, die bei diesen Startup-Events gesehen haben, bei denen haben sich so viel zugetraut und ich mir nicht, und immer dachte, ja, eigentlich deppert. Also das war für mich so ein Game-Changer in meiner Persönlichkeit und deshalb ist auch für mich so ein, also Entrepreneurship, am Ende des Tages eine gewisse Form von Empowerment-Tool, um einfach ja, Menschen eben diesen Mut und dieses Selbstvertrauen irgendwie mitzugeben. Ehrlicherweise, diese Positionierung auf der Liste, das war, kann ich ganz ehrlich sagen, immer was, wovon ich geträumt habe zu einem gewissen Grad. Und dachte, okay, das ist total cool, auf dieser Liste zu sein. Damals, also haben wir Female Founders gestartet und haben unser Business so aufgesetzt, wie es jetzt ist. Und war das der Fokus. Und dann ist irgendwann diese Auszeichnung gekommen und ich mir gedacht, okay, cool. Und das ist eine Bestätigung along the way. Aber das ist für mich kein Ziel, eine Auszeichnung wie das zu diesem Zeitpunkt gewesen oder jetzt nicht mehr. Also das sind Dinge, die irgendwie bestätigen, dass man irgendwie on the right track ist. Aber für mich ist das Ziel einfach, unsere Vision und Mission umzusetzen und zu schauen, dass einfach Gleichberechtigung auf diesem Planeten möglich ist, in unserem Kontext eben durch technologischen Fortschritt und die Unterstützung von Startups. Und deshalb habe ich tatsächlich über Weihnachten das lange darüber nachgedacht, diese Dinge sind alle nett und cool und es ist natürlich schön, wenn man die Anerkennung für seine Arbeit kriegt, aber am Ende des Tages geht es mir halt um unser Kernbusiness und es geht darum, einen Impact für Menschen zu haben. Und was das unterstützt, ist schön, aber ja, der Kern ist in Wirklichkeit was anderes. Und das soll jetzt nicht so klingen, als ob irgendwie eine, keine Ahnung, extrem bescheidene etc. Person wäre. Ich denke mir, ja, der Kern von dem, was ich tue, ist die Arbeit mit den Menschen. Und die lässt mich in der Früh aufstehen und nicht irgendein Wort, ehrlicherweise.
Welche Eigenschaft, sagst du, benötigt man als Frau, um einfach doch auch so in dieser männerdominierten Welt und Branche da Fuß zu fassen, wie du es da geschafft hast? Und was würdest du jetzt einfach jungen Frauen oder Mädchen gerne mitgeben?
Großdenken. Das ist etwas, was ich mir ehrlicherweise sehr lange nicht erlaubt habe zu tun. Großdenken und auch sehr konkret sein in den Zielen und in den Wünschen und in der Vision oder Mission, die man sich setzt. Weil wir haben ja oft gedacht, okay, wenn ich mir so große Ziele setze, was ist, wenn ich sie nicht erreiche? Das ist ja dann peinlich, so circa. Was eigentlich eine Herangehensweise ist, die, ja, die nicht so sein muss. Also ich glaube, auch dieser Mut, zu sich selber zu stehen und diese Dinge einfach umzusetzen, ist ganz, ganz wichtig. Und was ich auch tatsächlich jeder Person empfehlen kann, ist einfach Sachen auszuprobieren. Und ja, manchmal fällt man hin, das gehört aber dazu. Und ich weiß, dass ich euch schon wundervoll gesagt habe, dass es ein bisschen wie Radlfahren ist und man setzt sich hin, man setzt sich aufs Radl, fällt um und fährt dann wieder weiter. Aber es ist tatsächlich so. Und keiner der Karrierewege, die man sieht, sei es jetzt als Unternehmerin, Unternehmer oder in einem Angestelltenverhältnis, kein Karriereweg ist linear. Auch wenn er irgendwie so ausschaut und wenn am Papier alles total cool und toll klingt, jeder von uns folgt ihm. Die Frage ist halt, schafft man es wieder aufzustehen und wie schaffst du
das? Was waren denn die größten Herausforderungen oder die größte Herausforderung für dich auf deinem Weg? Wo bist du mal hingefallen Fokus. Oder gefühlt zumindest hingefallen?
Also ich glaube wirklich, Fokus zu haben, weil ich glaube gerade als unternehmerische Person sieht man halt 100 Probleme und 100 Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen. Aber ich glaube, zu fokussieren und einfach gut zu werden in einer Sache ist ganz, ganz essentiell. Und ich glaube, da verlieren sich viele Leute tatsächlich mit den Dingen, die man sonst so machen könnte. Also Fokus definitiv Nummer eins. Und das Zweite, und es ist eine konstante Herausforderung, ich glaube, gerade als Unternehmerin brennt man einfach für die Dinge, die man macht und arbeitet wahrscheinlich tendenziell zu viel, wenn man das irgendwie mit einer Norm vergleicht und das zu viel definieren will. Und damit Balance zu halten zwischen all den Dingen, die Leben ausmachen, ist ehrlicherweise eine Riesenherausforderung, die manchmal besser gelingt, manchmal schlechter gelingt.
Viel einfacher geht's ja dann auch, wenn man Support hat, wenn man am Weg quasi Weggefährten hat, aber ganz wichtig sind auch Mentoren oder Förderer. Wer war das bei dir?
Ehrlicherweise ein Haufen Leute, würde ich jetzt sagen, und immer wieder unterschiedliche Personen. Aber meine Mentorinnen und Mentoren waren wirklich von meinen ersten Schritten in der Startup-Szene da bis jetzt. Und die wechseln sie teilweise ab, teilweise hat man dann wieder stärkeren Kontakt, teilweise schwächeren. Und es sind immer mehrere Leute, würde ich sagen, wo jetzt auch nicht explizit sagen würde, diese Person ist meine Mentorin oder Mentor. Das sind in vielen Fällen einfach Personen, die auch Freunde geworden sind, die aus einem Business-Kontext kommen, aber mit denen ich jetzt sehr close bin und deren Meinung ich schätze und die tatsächlich auch anrufen kann zu allen Themen, die irgendwie relevant sind. Und das ist nicht nur konkrete Business-Frage, sondern auch Themen, die mich halt sonst irgendwie beschäftigen, weil man ist halt nur ein Mensch mit vielen, vielen Themen. Also ich glaube definitiv diese Personen. Und ehrlicherweise habe ich einen Coach seit Jahren, der mich begleitet und der mir auch in Business und privaten Themen hilft. Und ohne diese Kombination an Menschen wäre ich definitiv heute nicht da, wo ich bin, weil das unternehmerische Leben hat viele Struggles und viele Situationen, wo du denkst, okay, bitte, wo kommt das jetzt her? Oder Tage, wo man einfach Dinge erlebt und denkt, okay, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Sinn macht, da weiterzumachen. Aber wenn man dann den richtigen Support hat, geht es.
Also auch den Mut zu haben, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, aktiv nachzufragen oder einzufordern sogar. Total. Wer ist denn dein größtes Vorbild?
Boah, mein größtes Vorbild. Ich glaube, ich habe ehrlicherweise nicht so eine Person, diesem Riesenvorbild ist, es sind so unterschiedliche Menschen, die jeweils unterschiedliche Facetten und Themen mitbringen. Und ich bin generell ein großer Bewunderer von Sportlerinnen und Sportlern, weil ich stelle mir ehrlicherweise nichts schlimmer vor, als wenn du da irgendwie bei einem Skirennen, Slalom, zweiter Durchgang irgendwie oben stehst und du weißt, okay, du bist jetzt da der Letzte im Startmeißel, der da ausgefahren und es geht halt jetzt um alles oder nichts. Oder weil ich ein riesen Tennis-Fan bin, ja, bin ein riesen Roger Federer-Fan, stehst am Tennisplatz und du bist da einfach allein über Stunden und die mentale Leistung finde ich wahnsinnig beeindruckend. In dem unternehmerischen Kontext, du eher sind das ja viele Frauen und Männer auf österreichischer oder internationaler Ebene, von denen man einfach wahnsinnig viel lernen kann, vor allem Struktur und Fokus zu haben.
Ja, okay, super. Zum Schluss einen Ausblick einfach so für dich persönlich, aber auch für die Startup-Szene. Ihr habt ja auch eine Studie mit der Eco Austria gemacht über die Zukunft der Startup-Branche in Österreich. Wo siehst du jetzt nach dir all dieser Krisen, die wir jetzt hatten, mit all diesen Herausforderungen, wo geht's da jetzt gerade hin?
Okay, gut, muss ich kurz seufzen. Ich hole aus. Also ich bin vorausgeschickt eine Grundoptimistin. Und ich glaube, die Welt geht immer irgendwie weiter und irgendwas bewegt sich immer und irgendwas verändert sich immer. Ich glaube, dass die Startup-Szene in Österreich und in Europa noch nicht so ausgebaut ist, wie sie sein könnte. Also ich glaube, ich sage immer ganz gern auf Englisch, the age of European tech is yet to come. Weil ich glaube, dass diese Krisen, die wir vor allem im letzten Jahr gesehen haben, sehr viel Einfluss darauf gehabt haben, dass Europa erkannt hat, hoppala, wir müssen vielleicht doch irgendwie was tun und schauen, dass in unserem oder auf unserem Kontinent was passiert. Und ich glaube, dass wir da Österreich früher oder später, eher später wahrscheinlich erkennen, dass es einfach wichtig ist, Innovation und Technologie zu fördern, weil ich sage mal, dass Technologie jedes Problem löst, das wir auf diesem Planeten haben, aber doch einige oder zumindest einen essentiellen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, unser oberstes Ziel sollte sein, dass smarte Menschen, die wir hier haben in Österreich, dazu motiviert sind, auch was Cooles zu machen und hier zu bleiben. Und ich glaube, dazu braucht es jetzt wirklich bald einmal Maßnahmen, damit es einfach ein attraktiver Standort bleibt und die Leute hier bleiben wollen, hier arbeiten wollen und hier Arbeitsplätze schaffen. Und ich glaube, das wird, wie gesagt, Grundoptimistin. Ich glaube, das ist erkannt worden. Die Frage ist eben, wann gibt es jetzt den Mut zur Umsetzung oder wann wird auch der Druck von außen vielleicht so groß, dass es tatsächlich passiert.
Und für dich persönlich, wenn wir jetzt schauen, einfach wenn du nach vorschaust und sagst, wenn ich dann mal 40 bin oder 50 bin, was würdest du gerne sagen können?
Es ist, ja, ich finde es tatsächlich immer eine super schwierige Frage. Aber ich glaube, die findet wahrscheinlich jeder schwierig. Ich wäre einfach gern zufrieden und ich würde mir gerne in den Spiegel schauen und mir denken, alles richtig gemacht. Oder zumindest der Großteil der Dinge richtig gemacht. Und meinen Werten treu bleiben. Weil ich glaube, gerade wenn man ein gewisses Level erreicht hat, gibt es einfach sehr viele Optionen, wo man sich vielleicht in die eine oder andere Richtung verbiegen könnte und müsste, um erfolgreicher zu sein, etc. Und ich würde mir gern tatsächlich einfach treu bleiben und mir denken, ja, die Person vor 10 Jahren, die diese Frage gestellt gekriegt hat von der Carmen, wäre jetzt stolz auf sich. Also ich glaube, das sind so die Themen. Und was den Fonds angeht, da haben wir große Pläne, weil einen Fonds zu machen ist schön, aber das Ziel ist ja sehr langfristig, einen erfolgreichen Venture Capital Firma aufzubauen mit mehreren Fonds etc. Das ist dann eigentlich einen ziemlich klaren Plan für die nächsten 10 Jahre. Und wir machen das nicht, um irgendwie ja, ein paar Investments unter Anführungszeichen zu machen, sondern um einer der größten Player in Europa zu werden. Das heißt, da ist die Richtung sehr simpel.
Also ich glaube, man wird noch viel, viel mehr hören als diesen Fonds. Alleine, was du in den letzten 10, 15 Jahren untergebracht hast, da wird sicher noch ganz, ganz viel kommen. Du hast jetzt viele Dinge mitgegeben, sich selber treu bleiben, sich konkrete Ziele zu stecken, groß zu denken, optimistisch zu sein. Wir beenden das jetzt einfach mit 2 Sätzen und du setzt einfach dein Satzende dazu. Österreich ist für mich
das beste Land zum Leben.
Und für die Zukunft wünsche ich mir,
dass wir noch mehr mutige Menschen haben, die die Welt verändern und sicherstellen, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder glücklich auf der Welt leben können.
Liebe Lisa, vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Alles Gute für dich. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und wir hören uns alle wieder nächstes Mal beim Global Goals Podcast. Dankeschön.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.